Idaho nickte. Wieder blickte er in die mondbeschienene Wüste hinaus. In seinem rastlosen Geist begann sich ein Bild dessen zu formen, was Paul geschaffen hatte. Die Menschen sind der Regierung unterworfen, dachte er. Aber die Regierten beeinflussen die Regierenden. Hatten die Regierten eine Vorstellung von dem, was sie hier mitgeschaffen hatten? Stilgar räusperte sich unbehaglich. Aaliyah ist... Sie scheint die Tröstung ihrer Gegenwart zu brauchen, sagte er. Und sie ist die Regierung, murmelte Idaho. Eine Regentschaft, nicht mehr, sagte Stilgar. Und die muss sie mit mir teilen. Das Glück kommt überall hin, wie ihr Vater zu sagen pflegte, brummte Idaho. Wollen Sie jetzt kommen? Fragte Stilgar. Wieder klang er verlegen. Sie ist außer sich, verstehen Sie? Einen Augenblick beschimpft sie ihren Bruder, um ihn im nächsten zu beweinen. Ich werde gleich kommen, versprach Idaho. Er sah Stilgar vom Deich steigen, über die kleine Brücke gehen und im Orangenhain untertauchen. Sein Mentatbewusstsein projizierte die erkennbaren Entwicklungslinien in die Zukunft. Die Möglichkeiten machten ihn schwindeln. Paul hatte einen Wirbelsturm in Bewegung gesetzt, dem nichts widerstehen konnte. Die Bene Tleilax, die Gilde und die Bene Gesserit hatten ihr Spiel überreizt und verloren, waren in aller Augen diskreditiert. Der Verrat Korbas und anderer Würdenträger hatte das Quisarat entscheidend geschwächt und lieferte Stilgar nun den Hebel, mit dem er es entmachten und den Dschihad unterdrücken konnte. Und Pauls letzte Handlung, seine freiwillige Unterwerfung unter ihren Brauch, sicherte ihm und seinem Haus die Loyalität jener, von deren Wohlwollen letztlich die Zukunft seiner Kinder abhing. Er war jetzt für immer einer der ihren. Idaho erinnerte sich an sein Versprechen und machte sich auf den Rückweg. Auf halber Höhe des Vorgebirges, noch eine gute halbe Stunde vom Siege, kam ihm auf dem steilen Fahrweg Aaliyah entgegen. In ihrem blassen Gesicht spiegelten sich Verwirrung und Zorn, Hilflosigkeit und Trauer. »Paul ist tot«, sagte sie mit erstickter Stimme. »Er war ein Dummkopf, Duncan.« »Reden Sie nicht so«, sagte er scharf. »Das ganze Universum wird es sagen, und wir beide werden es noch erleben.« »Warum, um Himmels Willen?« Er sah ihr an, dass keine Vision in ihr war. Von daher konnte diese Eingebung nicht gekommen sein. »Sie praktizieren eine merkwürdige Art von schwesterlicher Liebe«, sagte er.
»Liebe! Duncan, er hätte bloß vom Weg abzuweichen brauchen. Was hätte es gemacht, wenn der Rest des Universums hinter ihm zusammengefallen wäre? Er wäre in Sicherheit gewesen. Und Shani mit ihm.«
»Warum hat er es dann nicht getan?« Sie schüttelte heftig abwehrend den Kopf. Doch dann sagte sie, plötzlich kleinlaut,
»Pauls ganzes Leben war ein stummes Ringen gegen den in seinem Namen geführten Dschihad und gegen seine Vergöttlichung. Wenigstens ist er davon frei. Er hat es so gewählt.«
»Ich weiß. Das Orakel«, sagte Idaho. »Selbst Chanis Tod. Sein Mond fiel.«
»Er war ein Dummkopf, nicht wahr, Duncan?«
Idaho schwieg. Unterdrückter Kummer machte seine Kehle eng.
»So ein Dummkopf«,
keuchte Aaliyah, deren Selbstkontrolle nun sichtbar versagte.
»Er wird für immer leben, während wir sterben müssen.«
»Aaliyah, lassen Sie doch.«
»Es ist der Gram«, sagte sie mit unsicherer Stimme. »Nur Trauer. Wissen Sie, was ich für ihn tun muss? Ich muss das Leben der Prinzessin Irulan schützen. Ausgerechnet Sie. Sie sollten ihre Trauer hören. Sie jammert und heult. Sie schwört, dass sie ihn geliebt habe, ohne es zu wissen. Sie verflucht ihre Schwesternschaft und sagt, sie wolle ihr Leben Pauls Kindern widmen.«
»Sie vertrauen ihr?«
»Sie stinkt nach Vertrauenswürdigkeit.«
Murmelte Idaho. Vor seinem Bewusstsein fügten sich auch die letzten Steinchen zum fertigen Mosaik. Der Abfall Irulans war der letzte Schritt. Er nahm den Bene Gesserit das einzige noch verbliebene Werkzeug gegen die Atreides Erben. »Trotzdem würde ich vorsichtig sein«, sagte er. Aaliyah begann zu schluchzen und legte ihr Gesicht an seine Schulter.
»Oh, Duncan, er ist tot.« Idaho fühlte ihr Haar an seinen Lippen.
Bitte, flüsterte er. Ihr Schmerz vereinte sich mit seinem, wie zwei Bäche, die in einem Teich zusammenfließen.
Ich brauche dich, danke,
schluchzte sie.
Liebe mich.
Ich liebe dich. Sie hob den Kopf und blickte in sein Gesicht auf.
Ich weiß, Duncan. Liebe kennt Liebe.
Ihre Worte schickten einen Schauer durch seinen Körper. Ein Gefühl der Entfremdung von seinem alten Selbst. Er war auf der Suche nach etwas gekommen und hatte etwas anderes gefunden. Es war, als sei er in einen Raum voll von vertrauten Menschen getaumelt, nur um zu spät zu begreifen, dass er keinen von ihnen kannte. Sie trat von ihm zurück und nahm seine Hand.
Willst du mit mir kommen, Duncan?
Wohin du willst. Sie führte ihn den Rest des Weges hinauf zu den Felshöhen des Massivs an einen sicheren Ort. Epilog. Nicht für Muad'Dib. Der bittere Gestank von Totendestillen. Nicht Totenglocke noch prunkvolle Riten, den Geist zu lenken von düsteren Schatten. Er ist der einfältige Heilige, der ewig am Rand der Vernunft lebende Fremde. Gibst du nicht Acht, ist er da, am Saum eines stillen Blicks, dort. Geheimnisvoll, ein augenloses Orakel, Prophet, dessen Stimme nicht stirbt. So schreitet er durch die Höhlen der Zeit, seine Träume ausstreuend. Des Golas Hymne.
Sie hörten Der Herr des Wüstenplaneten, Dune zweiter Teil, von Frank Herbert. Gelesen von Simon Jäger und Marianne Rosenberg. Eine Produktion von Lübbe Audio 2009.